Jeden Tag kommen Journalistinnen und Journalisten hier ins Studio und helfen uns dabei, die Welt besser zu verstehen. Aus allen Perspektiven. Sie erzählen, sie erklären, sie analysieren. Sie nehmen uns mit. Sie machen das so, wie sie sonst auch arbeiten. Ausgewogen, genau, unabhängig. Sie stehen für das, was wir hier jeden Tag machen. Beim Tagesanzeiger, bei den Berner und der Basler Zeitung. Qualitativ guter Journalismus.
Vielstimmig statt eintönig.
Heute bei «Apropos» ein Kredit für die Ukraine. Heute fängt in Brüssel ein Gipfel von der EU an. Das wichtigste Traktandum dabei, ein gigantischer Kredit für die Ukraine. Mehr als 200 Milliarden Euro will die EU für die Ukraine bereitstellen. Und zwar Geld, das eigentlich Russland gehört. Funktionieren tut das mit einem Trick, den nicht alle 27 EU-Länder gut finden. Belgien stellt sich zum Beispiel quer. Wie entscheidend ist der Kredit für einen weiteren Kriegsverlauf? Warum ist ausgerechnet Belgien dagegen? Und was passiert, wenn die Ukraine das Geld nicht bekommt? Das ist ja eine Frage, die wir Dominik Eigenmann stellen, im EU-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Er ist heute Gast in einer neuen Folge von «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und der Berner Zeitung im Bund und den anderen der Mediatiteln. Ich heiße Philipp Lose. Hoi Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, heute fängt der EU-Gipfel in Brüssel an. Das wichtigste Traktandum ist ein Kredit für die Ukraine. Wie viel Geld braucht die Ukraine?
Wie viel Geld die Ukraine genau braucht, das weiß eigentlich niemand so genau. Das sind natürlich Schätzungen. Der Internationale Währungsfonds, der ja auch dabei ist, die Ukraine zu unterstützen, schätzt den Finanzbedarf der Ukraine für die nächsten zwei Jahre, also 2026 und 2027, auf etwa 135 Milliarden Euro. Jetzt, wie viel Geld die Ukraine braucht, hängt zum Ersten davon ab, ob der Krieg weitergeht. Dann braucht sie vor allem sehr viel Geld für die Waffen. Sicher ist aber auch, dass sie ein riesiges Loch im normalen Budget hat. Das heisst, die Ukraine, das vermutet man, kann etwa ab dem April vom nächsten Jahr die Löhne für ihre Polizisten, für ihre Lehrerinnen, für ihre Beamten nicht mehr zahlen, wenn die EU ihnen nicht weiter Geld geben kann. Weil im Vergleich zu dem zum Beispiel, wo der Internationale Währungsfonds der Ukraine gibt, sind die Zahlen von der EU natürlich riesig. Und wie viel Geld die Ukraine braucht? Man geht davon aus, für nächstes und übernächstes Jahr braucht sie mindestens 90 Milliarden Euro. Und um die 90 Milliarden Euro geht es jetzt eigentlich am EU-Gipfel. Aber die 90 Milliarden sind wiederum nur eben ein Teil von denen insgesamt bis zu 210 Milliarden Euro, die möglich wären, für den Bedarf dann auch über 2027 hinaus.
Wir denken in der EU schon ein paar Monate über einen Plan nach, wie wir diesen Kredit gewähren können. Kannst du uns diesen Plan erklären?
Ja, also grundsätzlich gäbe es ja zwei Möglichkeiten für die Europäische Union, grob gesagt, der Ukraine Geld zu geben. Die erste Möglichkeit ist, die EU nimmt gemeinsam neue Schulden auf, in dem Betrag, wo die Ukraine braucht, und bürgt für die Schulden und gibt der Ukraine einen nicht rückzahlbaren Kredit in dieser Höhe. Das Problem bei dieser Version von der Hilfe wäre, dass erstens alle EU-Staaten müssen dafür sein und zweitens, dass natürlich die Schulden, die die EU neu aufnimmt, die zum Teil schon schwer verschuldeten Länder stark belastet. So, die erste Voraussetzung: Wir wissen jetzt schon, dass Ungarn dagegen ist, der Ukraine weiter Geld zu geben. Da kommen noch andere Länder dazu, Slowakei und Tschechien. Also geht es schon deswegen nicht, weil das müssen wir einstimmig machen, einen gemeinsamen Kredit. Das Zweite, die Belastung für schon schwer verschuldete Länder, das ist eine grosse Sorge, zum Beispiel auch für ein Land wie Frankreich. Und deswegen kommt die Option nicht wirklich in Betracht. Und deswegen hat man jetzt angefangen, schon mindestens seit dem Sommer, begehrlich auf die viele, viele Milliarden zu schielen, die die russische Zentralbank in Europa haltet. Die Gelder sind nach dem Anfang, also nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine, sind die Gelder nicht beschlagnahmt, sondern eingefroren worden in Europa. In der ganzen Europäischen Union handelt es sich um etwa 210 Milliarden Euro. Also die Gelder sind eingefroren. Russland kann im Moment nicht über die Gelder verfügen. Und die Frage ist, kann man mit den Geldern, die eingefroren sind, auch etwas machen? Six, kann man sie beschlagnahmen? Six, kann man sie nutzen, um der Ukraine einen Kredit zu geben? Was die EU nicht möchte und auch jetzt ausschließt, ist, Gelder einfach zu beschlagnahmen und zu sagen, Russland hat den Krieg angefangen, wir finden es deswegen gerecht, dass die EU die Gelder nimmt und der Ukraine gibt, um den Krieg und den Verteidigungskampf gegen Russland zu finanzieren. Das macht die EU nicht. Was die EU macht, ist etwas ein bisschen komplizierteres. Nämlich, sie sagt, die Gelder, die jetzt blockiert sind, die geben wir zwar der Ukraine, indem wir der Ukraine mit der Sicherheit von diesen Geldern einen Kredit geben. Aber der Kredit muss die Ukraine nur zurückzahlen, wenn Russland bereit ist, Reparationen an die Ukraine zu zahlen. Also Reparationen sind Entschädigungszahlungen. Wenn ein Land es anders überfällt, kann man beim Friedensschluss sagen, gut, der Wiederaufbau von der Ukraine ist eigentlich eine Pflicht von Russland. Und deswegen muss Russland viel Geld zahlen, damit man die Ukraine wieder aufbauen kann. Wäre das der Fall bei einem Friedensschluss? Also, dass man sagt, dass man übereinkommt, dass Russland muss Reparationen, ich sage mal jetzt im Umfang von 200 Milliarden Euro leisten, dann würde ich das verrechnen mit dem Kredit, den die EU aufgrund von den russischen Geldern in Europa an die Ukraine gegeben hat. Also, deswegen nehmen wir den Kredit auch einen Reparationskredit. Es ist im Prinzip eine Vorabzahlung von russischem Geld an die Ukraine.
Ist der Unterschied zu einer Beschlagnahmung nicht ein bisschen semantisch? Am Schluss hat Russland das Geld nicht mehr.
Er ist nicht nur semantisch. Und gleichzeitig ist natürlich Symbolik gewollt. Also Symbolik, wo in der EU und im Westen so weiter noch über die EU hinausgeht, was ja heute fraglich ist. Aber im Westen ist auch die Vorstellung, Russland ist schuld an dem Krieg, Russland schuldet deswegen der Ukraine Geld. Und statt zu sagen, europäische Steuerzahler geben der Ukraine 200 Milliarden Euro, sagt man, wir nehmen das Geld von den Russen und geben es der Ukraine. Technisch gesehen stimmt das so nicht. Das wäre eine Beschlagnahmung. Und das Problem bei einer Beschlagnahmung ist nicht die Beschlagnahmung als solche. Das Problem ist, dass die Gelder, die in Europa blockiert sind, Gelder sind von der russischen Zentralbank. Und es ist ein eisernes Gesetz in der Finanzwelt, seit mindestens 100 Jahren, dass Gelder von Zentralbanken, das ist nicht nur die russische, auch die chinesische, die amerikanische, die europäische Zentralbank, dass die Gelder besonders geschützt sind. Gegen Beschlagnahmung zum Beispiel. Durch die sogenannte Staatenimmunität. Das heisst, man darf die Gelder eigentlich nicht anfassen. Und man macht es auch deswegen nicht, weil wenn jetzt die EU sagt, wir beschlagnahmen einfach die russischen Gelder, weil uns die russische Politik in der Ukraine nicht gefällt, dann schafft das einen Präzedenzfall, wo zum Beispiel Chinesen können sagen, ja, also die europäische Politik in der Ukraine gefällt uns auch nicht, wir beschlagnahmen Gelder von der Europäischen Zentralbank und so fort. Und die Angst ist, dass eine Beschlagnahmung würde die ganze Finanzstabilität von Europa beeinträchtigen, also das Finanzsystem instabil würde und dass der Euro schwächer würde, weil irgendwann keine Länder aus, sagen wir, aus Asien oder vom arabischen Golf mehr Lust haben, Geld in Europa zu lagern oder zu investieren, weil sie Angst haben, sie könnte beschlagnahmt werden. Also, aber technisch bleibt es so. Die russische Zentralbank hat Anrecht auf die Gelder, die blockiert sind, selbst wenn sie als Sicherheit jetzt dienen könnten für einen Kredit an die Ukraine.
Der Unterschied ist mehr als semantisch, aber ein bisschen Trick ist es schon. Können wir es vielleicht so zusammenfassen?
Ja, es ist ein Trick. Es ist in der Not geboren. Wie soll man sagen? Etwas, was man bisher noch nicht gemacht hat. Und es ist ein Risiko. Es ist rechtliches Risiko. Es ist finanzielles Risiko. Und es ist politisches Risiko. Insofern ist es etwas, was die EU nur macht, weil sie im Moment das Gefühl hat, sie hat gar keine andere Wahl mehr.
Der Unterschied zur ersten Variante, zum gemeinsamen Schuldaufnehmen, wie man das während Corona gemacht hat, ist, wenn ich die richtig verstanden habe, dass es keine Einstimmigkeit braucht.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Es braucht nur eine qualifizierte Mehrheit dafür. Eine qualifizierte Mehrheit heisst in der EU 55% der Mitglieder, die mindestens 65% der Bevölkerung der Europäischen Union vertreten, müssen dafür sein. Das heisst konkret mindestens 15 Mitgliedsländer von 27. Und die Länder, die jetzt im Moment dagegen sind, das ist nicht nur Belgien, sondern auch mittlerweile, es sind insgesamt 7, also Tschechien, Slowakei, Ungarn gehören dazu, aber auch Malta, Bulgarien und Italien. Italien als einziges grosses Mitgliedsland, wo im Moment Zweifel hat, ob das der richtige Weg ist. Aber diese 7 Länder zusammen hätten noch keine Sperrminorität. Also die EU könnte, wenn sie das möchte, gegen den Willen von diesen Ländern den Reparationskredit beschliessen.
Aber das will sie vermeiden, oder? Wenn ich die richtig verstand.
Ja, das will man unbedingt vermeiden. Also Ungarn, wo eigentlich immer gegen alles stimmt, wo der EU wichtig ist, ob es Ungarn EU-Mitglied ist, zu überstimmen, das würde der EU kein Problem machen. Das würde man ganz kalt machen. Auch die Slowakei zu überstimmen, auch Tschechien zu überstimmen, wo jetzt einen neuen, auch wieder eher russlandfreundlichen Regierungschef bekommen hat, die Woche. Das würde die EU kein grosses Problem machen. Aber Belgien zu überstimmen ist ganz eine andere Geschichte. Abgesehen von Italien. Aber Belgien ist eine andere Geschichte. Erstens, weil Belgien zu den Gründungsmitgliedern von der EU gehört, weil Belgien die Hauptstadt Brüssel ist. Brüssel ist das Zentrum von der EU, wo alles eigentlich zusammenkommt. Also das Parlament ist dort zusammen mit Straßburg. Die Kommission ist dort, der Ministerrat tagt dort. Also Brüssel ist wichtig für die EU. Und natürlich jetzt in dem Fall ist es so, dass Belgien nicht irgendein Land ist, sondern Belgien ist deswegen entscheidend für die ganze Sache, weil von den 210 Milliarden Euro, von denen wir reden, die blockiert sind in der Europäischen Union, liegen allein 185 Milliarden Euro, also praktisch alles, bei einem einzigen Finanzdienstleister in Brüssel. Die Firma, das ist keine Bank im eigentlichen Sinn, das ist eigentlich mehr ein Wertpapierverwalter, heisst Euroclear. Und man muss sich vorstellen, das ist ein Ries, einer der ganz grossen Wertpapierverwalter auf der Welt. Die haben Activa, also die verwaltet Wert von über 40.000 Milliarden Euro. Also über 40 Billionen Euro. Und da sind jetzt wiederum die fast 200 Milliarden russische Gelder nur ein kleiner Teil davon. Aber deswegen, weil Belgien der Sitz ist, vor allem von diesen Geldern, und weil natürlich Belgien auch, wenn die belgische Regierung sagt, wo die Aufsicht hat über Euroclear, wenn die der Euroclear sagen, die dürfen die Gelder nicht der Europäischen Zentralbank geben, dass die noch der Ukraine einen Kredit gibt, dann ist es auch praktisch schwierig für die EU durchzusetzen, was sie entschieden hat. Weil nämlich Belgien das eigentlich könnte verhindern. Das will wiederum Belgien natürlich nicht, weil das wäre ja quasi Krieg in der EU. Aber deswegen hat Belgien das mal ganz eine besondere Rolle.
Warum ist denn Belgien überhaupt dagegen, der Ukraine auf diese Art und Weise Kredit zu gewähren?
Belgien ist nicht dagegen, weil sie der Ukraine nicht helfen wollen. Das ist schon mal etwas Wichtiges. Also es ist ja so, dass sie aufgrund dessen, dass so viel russisches Geld blockiert ist in Brüssel, dass sie jetzt schon relativ viel Geld jedes Jahr überkommen, über Zinsen von diesen Geldern. Und sie verwenden diese Zinsen, um der Ukraine zu helfen. Also es geht ihnen nicht darum, da sich selber zu bereichern. Sie wären noch so froh, wenn das Geld nicht bei ihnen wäre. Aber sie haben Angst, dass Belgien, ein relativ kleines Land, ein bisschen kleiner, was die Fläche angeht, wie die Schweiz, mit 12 Millionen Einwohnern, also vergleichbar mit einer Kleinstadt wie der Schweiz. Sie haben Angst, dass Belgien ganz besonders ins Visier geraten von Russland. Und Russland hat ja schon angekündigt, jetzt hat eine Klage angekündigt vor einem Moskauer Schiedsgericht über 190 Milliarden Euro gegen Belgien. Hat vermutlich, das weiss man nicht sicher, aber das vermutet man zum Beispiel dafür gesagt, dass ganz viele Drohnen belgische Flughäfen lahmgelegt haben in den letzten Wochen und so fort. Es gibt ganz viele Einschüchterungen von Russland gegenüber Belgien und das hat in Belgien eine gewisse Wirkung hinterlassen. Und natürlich die Vorstellung, dass ein Schiedsgericht irgendwann könnte Belgien dazu verurteilen, das Geld an Russland zurückzuzahlen, obwohl es eigentlich schon in der Ukraine ist. das macht natürlich in einer kleinen Stadt Angst. Also, die haben gerade riesige Probleme gehabt, wie in der Schweiz oder in anderen Ländern, auch ein Budget herzustellen fürs nächste Jahr. Und wenn man auf einmal müsste 200 Milliarden zahlen an Russland, könnte man das natürlich nicht. Darum fordert Belgien, dass die Risiken, die mit dieser riskanten Aktion verbunden sind, teilt werden von allen Ländern in der EU, zumindest allen Ländern, außer sagen wir Ungarn und Slowakei. Und die EU ist auch bereit zu dem. Die EU hat Belgien schon jetzt sehr, sehr weit entgegengekommen und hat klar gemacht, dass das Risiko muss von allen Ländern geteilt werden. Aber das ist der Grund, warum Belgien sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, weil man nicht will, übertriebene Risiken für das eigene Staatswesen eingehen.
Und wenn sich jetzt der Gipfel, der ab heute in Brüssel stattfindet, darauf einigt, dass man die Risiken teilt, dann wäre Belgien dabei. Weiss man das?
Ja, im Prinzip ist das so. Aber was teilen genau heisst, da streiten man sich ja nicht nur in Familienhaushalten drüber manchmal, sondern da streiten man sich halt auch in grossen Gemeinschaften wie der EU drüber. Belgien möchte im Prinzip, dass man nicht nur den gesamten Kredit an die EU vollkommen garantiert, also dass man das Geld jederzeit Belgien könnte geben, in der gleichen Höhe, falls man den Kredit auf einmal müsste an Russland zurückzahlen und Belgien das müsste machen für die EU, sondern Belgien will noch Sicherheit weit über das hinaus, weil sie sagen, ja gut, also dann haben wir natürlich Milliarden von Gerichtskosten, dann versucht Russland alle belgischen Unternehmen in der ganzen Welt zu schaden, indem es den Chinesen sagen, du könnt ihr nicht da die kleine Firma, die belgische, ein bisschen drangsalieren oder aus dem Markt drängen und so fort. Also man macht sich grosse Sorgen in Belgien auch um die eigene Wirtschaft. Man macht sich Sorgen um Euroclear und die Stabilität von Euroclear. Und all die Risiken wird Belgien natürlich abgesichert wissen. Und das geht teilweise weit über das hinaus, was die EU wirklich könnte leisten. Weil die EU kann wiederum ihren Mitgliedern auch nicht abverlangen, dass sie à fond und mit einer carte blanche einfach die Garantien abgeben, wo sie selber gar nicht wissen, was für einen Wert die am Ende haben. Und ehrlich gesagt, es ist völlig unklar, ob die EU genug anbieten kann, dass Belgien am Schluss einverstanden ist. Was wahrscheinlich dazu führt, dass alle außer Ungarn und Slowakei dann auch mitmachen. Auch Italien zum Beispiel. Aber ob Belgien am Schluss dann einlenkt, das wissen wir nicht.
Man kann schnell klammern auf. Auch die Schweiz hat recht viel Geld eingefroren von Russland. Ist es eigentlich irgendeine Idee oder eine Möglichkeit, dass auch die Schweiz mitmacht bei so etwas?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist es eine Idee? Ja, selbstverständlich. Wird die Idee in der Schweiz diskutiert? Nein, natürlich nicht. In Europa schon, aber nicht sehr intensiv, muss man sagen. Dass man die Idee, die in der Schweiz blockierten russischen Zentralbankgelder auch eingesetzt würden, wird deswegen nicht so intensiv diskutiert, weil man die Chancen dafür, dass das passiert, als minimal erachtet. Und das hat damit zu tun, dass die Schweiz historisch gesehen immer ein Hafen war für Geld aus der ganzen Welt. Ein sicherer Hafen. Und das ist sicher ein Ruf, der von der Schweiz ein bisschen gelitten hat mit der Aufgabe vom Bankgeheimnis oder mit der teilweisen Aufgabe vom Bankgeheimnis oder mit der Aufweichung vom Bankgeheimnis. Aber es ist immer noch ein Ruf, den die Schweiz nicht verlieren will. Und deswegen wird das im Prinzip auch von keiner Partei in der Schweiz richtig diskutiert. Auch nicht von den linken Parteien, bei denen man sich noch vorstellen könnte, dass sie das fordern könnten. Vielleicht noch, um zu sagen, um wie viel Geld es geht. Es geht meines Wissens um 7,4 Milliarden Franken oder Euro, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Also das ist relativ viel Geld. Das ist jetzt nur Zentralbankgeld, also russisches Staatsgeld. Man redet da nicht von den weitere russische Gelder, die blockiert sind in der Schweiz oder anderswo in Europa, wo es um Oligarchen geht, um Oligarchengeld oder andere Unternehmen, wo wegen der Sanktionen das Vermögen blockiert worden sind. Also nur Staatsgeld und 7,4 Milliarden sind natürlich sehr viel. Im Übrigen, man muss sagen, das ist auch eine Forderung von den Belgiern. Es ist eben halt nicht nur Belgien, wo in der EU russisch Staatsbankgeld blockiert hat, sondern neben Belgien vor allem Frankreich. In Frankreich sind 18 Milliarden Euro blockiert von der russischen Zentralbank. Und Frankreich krümmt keinen Finger, um klarzumachen, dass das Geld eigentlich für den Kredit dann auch zur Verfügung stehen würde. Das Problem ist jetzt ein bisschen, die Gelder in Frankreich sind alle auf privaten Geschäftsbanken, auf verschiedenen Geschäftsbanken verteilt. Und das macht es technisch auch schwieriger, eine Lösung zu finden für das. Bei Euroclear ist es einfacher, wenn wir einen grossen Dienstleister haben. Aber zum Beispiel im Ausland, Großbritannien hat recht viel eingefahrenes russisches Staatsgeld und Japan auch. Und da kann man auch gut sehen, wie unterschiedlich man dann auch reagiert. Also Großbritannien sagt, sie machen mit bei dem Kredit an die Ukraine. Also wenn die EU wirklich entscheidet, das Geld so einzusetzen als Sicherheit für einen Kredit an die Ukraine, dann hat Großbritannien gesagt, machen wir mit. Japan hingegen hat von Anfang an gesagt, das käme absolut nicht in Frage. Also sie wählen auf keinen Fall das Geld von der russischen Zentralbank anlangen. Und ganz sicher wäre es in der Schweiz auch so.
Und damit machen wir die Klammer zur Schweiz wieder zu, gehen zurück zur EU. Du sagst, es ist völlig unklar, was passiert an diesem Gipfel. Wenn du jetzt frei spekulieren musst, was würde denn passieren, wenn Belgien jetzt nicht einlenkt?
Ja, so genau weiss man das nicht, weil über einen Plan B redet man nicht wirklich. Also ein gemeinsames Schulden aufnehmen wird es, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, was passiert, wenn Belgien nicht einlenkt und man sich nicht einigen kann, wenn vielleicht sogar noch andere Länder sagen, nein, unter diesen Voraussetzungen findet man das nicht richtig, dann wird die EU irgendetwas basteln müssen. Und basteln heisst in dem Fall, sie werden irgendeinen Brückenkredit aufnehmen für die Ukraine, damit die Ukraine nicht schon im Frühling vom nächsten Jahr pleite geht, sondern vielleicht erst im Herbst oder so, oder dass man hofft, bis dann eine bessere, grosse Lösung wiederum zu haben. Aber man muss sich schon bewusst sein, so schnell geht der Ukraine das Geld nicht aus, aber die Zeit drängt sehr. Und ein Kredit jetzt, also so ein riesiger Kredit für die Ukraine jetzt zu beschliessen, ist exakt das, was die Unterstützer und Unterstützerinnen von der Ukraine, von der EU erwartet. Und etwas vom Wenigen, was sie ganz konkret kann tun kann. Es wäre ein doppeltes Signal. Es wäre ein Signal an Moskau, indem man Moskau bedeutet, schaut, die Ukraine wird auf Jahre hinaus, wenn sie das will, euch militärisch können widerstehen. Weil wir finanzieren sie. Wir liefern weiter Waffen, aber die Ukraine hat auch genug Geld für das. Und es wäre ein starkes Signal auch an Washington, also an die USA, wo man Donald Trump könnte zeigen, schau, wir reden nicht nur davon, dass wir die Ukraine unterstützen. Wir sind bereit, echte Risiken einzugehen, ein bisschen zu tricksen, damit die Ukraine finanziert wird, ihrem Widerstand gegen Russland, auch wenn ihr kein Geld mehr gebt an die Ukraine. Und als doppeltes Signal, glaube ich, das doppelte Signal ist mindestens so wichtig und entscheidend und existenziell jetzt im Moment auch für die EU wie ein Signal an die Ukraine, die das Geld braucht.
Du erwähnst Washington und der Donald Trump. Die Woche wieder nicht nur in Brüssel über das Schicksal der Ukraine geschwätzt, sondern es hat schon Anfangswoche in Berlin Gespräche stattgefunden zwischen den Sondergesandten der USA, dem Volodymyr Zelensky und dem Friedrich Merz. Was weiss man von diesen Gesprächen?
Also man weiss zumindest, dass gewisse Diskussionen sehr viel weiter gediehen sind als dort, wo man sie zuletzt zurückgelassen hat. Da geht es vor allem um Sicherheitsgarantien an die Ukraine, wo die USA offenbar auch bereit sind, gewisse Garantien über das hinaus, dass sie nicht wollen, dass die Ukraine der NATO beitritt, aber dass sie bereit sind, gewisse Garantien zu leisten und dass die EU wiederum oder Europa wiederum bereit ist, europäische Friedenstruppen oder Sicherheitstruppen oder Stabilisierungstruppen in die Ukraine zu schicken, wenn es dort mal einen Waffenstillstand gibt. Ehrlich gesagt, was man von dem soll halten und ob die Hoffnungen, die Wagen auf irgendeinen baldigen Frieden in der Ukraine, ob die realistisch sind, das hängt am meisten eigentlich von Moskau ab, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der Wladimir Putin, der russische Präsident, im Moment Frieden will, weil es für ihn auf dem Schlachtfeld eigentlich ein bisschen zu gut läuft, als dass er seine Ziele einfach so müsste aufgeben. Und er hat so hohe Ziele, wo auch in den USA beim Donald Trump recht gut ankommen, dass er Hoffnung haben kann, sie entweder auf dem militärischen Weg oder auf dem diplomatischen zu erreichen ohne irgendwelche Kompromisse müssen zu machen mit der Ukraine. Und insofern bin ich nicht so sicher, wie weit man jetzt mit diesen Gesprächen kommt.
Umso wichtiger sind die Verhandlungen in Brüssel. Du hast geschrieben diese Woche, dass dort in Brüssel das Schicksal von Europa verhandelt wird. Ist es so dramatisch?
Ja, ich glaube, es ist wirklich so dramatisch. Also natürlich, die Friedensverhandlungen als solche sind mindestens so wichtig wie die Verhandlungen über die Finanzierung, die langfristige Finanzierung von der Ukraine. Das ist keine Frage. Und beides zusammen ist entscheidend für die Zukunft von der Ukraine und von Europa. Und das hat damit zu tun, dass Russland als Gefahr für Europa bestehen bleibt. Egal, ob es in der Ukraine zum Friedensschluss oder zum Waffenstillstand kommt oder nicht. Und für die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand ist die Frage der Finanzierung der Ukraine sehr wichtig. Und es ist natürlich die Frage davon, wie gerecht kann so ein Frieden sein. Eine entscheidende auch für die Zukunft von der Sicherheit in Europa, einfach weil man in der Geschichte hat schon sehr oft gesehen hat, dass die Art, wie Krieg endet, oft darüber entscheidet, wie der nächste wieder anfängt. Der nächste Krieg oder der nächste Konflikt. Weil wenn ein Frieden sehr unsicher ist und mit grosser Ungerechtigkeit einhergeht, dann ist der Samen für einen nächsten Krieg meistens schon gelegt. Das haben wir gesehen 2014, nach der Annexion von der Krim durch Russland und nach dem Anfang vom Krieg in der Ostukraine, wo die Minsker Verträge eigentlich nur so einen prekären Waffenstillstand garantiert haben. Und man gemerkt hat, irgendwann wird Russland versuchen, sein Ziel anders zu erreichen. Und das haben sie seit 2022 probiert mit dem neuen Krieg. Und solche Verträge darf es eigentlich aus Sicht von Europa nach dem Krieg nicht mehr geben. Damit das nicht passiert, dazu dienen die Verhandlungen, wo die Europäer jetzt versuchen, so viel Einfluss zu nehmen, wie sie irgendwie möglich haben. Und der Einfluss, den sie haben, hängt nicht unwesentlich oder vielleicht sogar entscheidend davon ab, wie viel Geld sie bereit sind, auch in die Ukraine zu investieren und in die Zukunft der Ukraine. Und für das ist der Kredit von entscheidender Bedeutung.
Danke, Dominik.
Ist gern schön.
Der Dominik Eigenmann wird den Gipfel in Brüssel für uns verfolgen. Er wird darüber berichten, mit euch sehr gerne. Die aktuelle Berichterstattung und auch eine Analyse von ihm im Episodenbeschreibung verlinken. Das war es. Die heutige Ausgabe von Apropos produziert die Episode der Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.